Abgeordneter Vogt, es bereitet sich vor Abgeordneter Kocsi.
Verehrte Abgeordnete, im Auftrag des Kreisvorstandes der CDU bzw. seines Sekretariats möchte ich den Standpunkt der Partei vortragen. Grundsatzäußerungen dazu hat der Abgeordnete Bär ja in der letzten Sitzung bereits abgegeben. Wir beklagen noch immer den Vertrauensverlust bei unserer Bevölkerung gegenüber Staat und Volksvertretungen, und der ist noch lange nicht überwunden. Es steht uns als Volksvertretung jetzt an, auf der Basis, und das ist heute schon gesagt worden, der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen unser Staatswesen wieder zu ordnen. Und diese Bestimmungen, die müssen wir ja erst einmal einhalten. Und wer am Montag die Volkskammersitzung aufmerksam verfolgt hat, dem muss klar geworden sein, welchen Dirigismus es gegeben hat, sowohl für Volkskammer und Regierung. Und plötzlich erfahren wir auch noch, und das hat mich eigentlich am meisten erschüttert, dass wir unvorstellbare Schulden haben. Und Ähnliches hat sich ja auf allen Ebenen fortgesetzt. Ich möchte auf uns zurückkommen. Noch gilt das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen. Es ist nach meiner Meinung an der Zeit, diesen Text erst einmal mit Leben und Taten zu erfüllen. Und das gilt für den Zeitraum, bis es eine Neufassung gibt, die ebenso notwendig ist wie eine Änderung der Verfassung. Wir erachten hier unter anderem für notwendig, in den Volksvertretungen Bildung von Fraktionen der politischen Parteien und die Schaffung einer ständigen Tagungsleitung oder eines Präsidiums. Nach meiner Meinung können wir diese zwei Punkte aber auch schon jetzt verwirklichen, ohne dass das jetzige Gesetz verletzt wird. Ein Beispiel haben wir ja eigentlich vorhin schon mit der einfachen Veränderung unserer Geschäftsordnung bzw. mit der Modifizierung der Geschäftsordnung gegeben. Wir können nach meiner Meinung auf etwas derartiges zurückkommen. Schon deshalb, uns ist ja nur heute wahrscheinlich klar geworden, dass wir alle ein bisschen Nachhilfeunterricht in puncto parlamentarischer Demokratie benötigen oder zumindest Übung darin benötigen. Denn auch uns hat ebenso wie der Volkskammer die Abstimmung etwas Schwierigkeiten gemacht. Die Ausführung des neuen Forums haben wir gehört. Ich wäre sehr dafür, wenn diese Grundsatzerklärung voll inhaltlich in der freien Presse mal für alle Menschen im Kreis veröffentlicht würde, sodass es jeder auch mal nachlesen kann. Mir ist aber eines klar, bis zur Neuwahl eines Kreistages können diese Bürger nicht selbst im Plenum des Kreistages vertreten sein. Wir bieten Ihnen Zusammenarbeit an. Sie können sich über alle Abgeordnete an unsere und sicher auch an anderen Parteien wenden. Bezüglich spezieller Probleme schlagen wir vor, dass die Mitglieder des Forums und auch andere Bürger in einige, wenn nicht alle ständigen Kommissionen des Kreistages mit dazu berufen werden, sodass wir uns dort über die Probleme, die anstehen, und alle die Probleme, die wir vorhin gehört haben, sind ja gar nicht so neu und sie sind zum Teil ja sogar schon behandelt worden. Schwierigkeiten, die wir haben, haben wir auch weiter, auch wenn jemand Drittes, Viertes und Fünftes dazukommt. Die Notwendigkeit von Neuwahlen ist unumstritten. Das haben Demonstrationen und alle bisherigen Diskussionen und Aussprachen ergeben. Wir fordern dies auf allen Ebenen bis spätestens Juni 1990. Grundlage muss ein Wahlgesetz sein, Beteiligung aller bis zu diesem Zeitpunkt etablierten Parteien, allerdings nach meiner Meinung ohne Massenorganisationen und Vereinigung, das heißt keine Möglichkeit der Überrepräsentation irgendeiner Partei auf dem Weg über andere Mandatsträger. Wir schließen uns hier dem Diskussionsbeitrag der Abgeordneten Wink in der Volkskammer voll inhaltlich an. Denn die Wahl eines Kandidaten ist ja nicht an eine Parteizugehörigkeit des Wählers gebunden. Die Diskussion um die 40-Stunden-Woche und Urlaubsverlängerung, das wurde vorhin schon gesagt, erscheint im gegenwärtigen Zeitpunkt aus Wirtschaftsgründen ein bisschen verfrüht. Zu überlegen wäre die Wiedereinführung der weggefallenen kirchlichen Feiertage, kann man überlegen. Die genannten Dinge, bisher genannten Dinge sind zu einem beträchtlichen Teil nicht Aufgabe des Kreistages. Für diesen schlagen wir mehr Transparenz in Fragen der staatlichen Leitung des Territoriums vor. Der künftige Bericht des Rates seit der letzten Sitzung muss noch mehr nachvollziehbare Einzelheiten und Anfragen im vergangenen Zeitraum enthalten. Gute Ansätze sind ja schon seit der letzten Sitzung sehr deutlich. Wir wollen in Zukunft alle nicht mehr vor Tatsachen stehen, die einfach irgendwo beschlossen worden sind, aber weder im Plenum noch in Ausschüssen beraten worden waren. Ich erlaube mir nochmals, das an einem Beispiel zu erläutern. Seit 20 Jahren laufen Bemühungen, den nahezu funktionsuntüchtigen beiden Oelsnitzer Apotheken zu verbessern. Willensbekundungen und Absichtserklärungen gab es viele. Die Ergebnisse lagen bei 0 und 8 darunter. Der Ministerratsbeschluss von 1983 blieb im Kreis unbeachtet, desgleichen der nachfolgende Bezirkstagsbeschluss. Auch die am 1.12.88 endlich beschlossene Entwicklungskonzeption trug dem nicht wirksam Rechnung. Kritische Bemerkungen dazu blieben bis zum heutigen Tag unbeantwortet. Sie wurden auch trotz Tagesordnungsantrag nie in der ständigen Kommission Gesundheit und Sozialwesen behandelt. Seit 1989 läuft im Haus Thälmann Platz 6 ein Bau. Apotheke zugesprochen hatte. Wegen Materialmangels und mangelnder Baukapazität musste er verschoben werden. Wann dieser Beschluss aufgehoben wurde, ist im Dunkeln. 1982 wurde die Weiterexistenz mir aber noch ausdrücklich bestätigt. Der jetzige Bau geht nach meinen bisherigen Informationen auf einen sogenannten mündlichen Ratsbeschluss, bitte in Anführungsstrichen. Ohne Nummer, ohne Datum zurück, alle derartigen mündlichen Auskünfte sind aber sehr undeutlich. Der Bau selbst geht zu Lasten der Apothekenfunktion und der Apothekenbelegschaft bzw. ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Seit Februar 89 laufende Anfragen, das sind mittlerweile 32 Schriftstücke von mir, sind bis heute praktisch nicht oder nur teilweise mündlich beantwortet worden und der größte Teil der mündlichen Antworten stellte sich nach kurzer Zeit als nicht zutreffend oder falsch heraus. Wohl aber läuft der Bau weiter. Er wird alle paar Wochen oder alle paar Tage verändert, erneuert oder sonst wie modifiziert. Und eine Auskunft des Vorsitzenden der Plankommission erreichte immerhin das hohe Alter von 4 Stunden, dann war es durch Dritte umgeschmissen. Bisherige Ergebnisse, Behinderung der Apotheke, Verletzung des Hygieneregimes, die im Altbau ohnehin ein Problem ist, Einschränkung der Funktionstüchtigkeit der Apotheke und jetzt droht der Zusammenbruch im Winter. Ungeachtet davon sind aber schon wieder neue Teilprojektierungen im Gange, natürlich zulasten der Apotheke. Ich erneuere und präzisiere meine Anfrage. Erstens, wann wurde der seinerzeitige Kreistagsbeschluss aufgehoben? Zweitens, wer hat den jetzigen Beschluss gefasst? Wie ist er begründet? Welcher ökonomische Nutzen soll entstehen? Drittens, wer plant, wer baut, wer reinigt und sorgt für Ordnung? Wer zeichnet für den Ablauf verantwortlich? Viertens, welche Projekte liegen vor? Es gibt kein Heizungsprojekt, es gibt kein Schornsteinprojekt, es gibt kein Projekt über Versorgungs-Entsorgungsleitungen. Es gibt aber auch keine Absprachen über Rechtsträgerschaft, Betreiberfragen, Eigentumsverhältnisse und der Energieträgereinsatz ist auch unbekannt. Fünftens ist die Umweltfrage abgeklärt. Bei der Kreishygieneinspektion liegt keinerlei Mitteilung über ein Schornsteinprojekt vor. Bei der Bauaufsicht übrigens auch nicht. Wie passt das alles in die Staub- und SO2-Emissionsfrage in diesem Stadtgebiet, Stadtmitte? Sechstens, wer hat mit wem die Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung überhaupt erörtert? Bedenken der Apothekenrevision und der Bezirksapothekeninspektion sind einfach in den Wind geschlagen worden. Warum sind diese, das siebte Punkt, diese Abgeordnetenanfragen über 10 Monate ohne richtige Antwort geblieben? Soll hier etwas verborgen werden oder muss es verborgen werden? Achtens, welcher ökonomische Aufwand ist bisher entstanden? Zu Deutsch, was hat es gekostet und was wird es noch kosten? Liegt überhaupt eine Kosten-Nutzen-Rechnung vor? Und neuntens, wenn Rekonstruktion, warum beschränkt man sich in einem Haus auf einen Betrieb zu Ungunsten eines anderen? Der Ratsbeschluss 181-88, der auf den 30.09.89 terminisiert ist, den hat man zu keinem Zeitpunkt trotz Anmahnung auch nur erörtern wollen. Ist die Priorität der Buchversorgung vor
der Arzneimittelversorgung gerechtfertigt und wenn ja, wie? Wir halten diesen Vorgang für ein Schulbeispiel, wie nicht gearbeitet werden soll. Aus diesem Grunde fordern wir erstens die Beantwortung der 9 Punkte mit überprüfbaren Daten in Schriftform, Auswertung der nächsten Kreistagssitzung. Zweitens Einstellung aller Bauaktivitäten mit Ausnahme der Wintersicherung, bis ein exaktes und umfassendes Projekt vorgelegt werden kann und mit allen Beteiligten bzw. Betroffenen beraten worden ist. Drittens Überprüfung und Offenlegung aller bisher entstandenen Kosten und vor allen Dingen die Klarlegung, wer die angeordnet hat oder zu verantworten hat. Viertens die Überprüfung und gegebenenfalls Neukonzipierung der Raumnutzungsfrage in diesem Haus unter Beachtung der Prioritäten. Wir können hier nicht einen höheren Stellenwert für das Gesundheitswesen fordern, das ist bis jetzt fast in jedem Vortrag gekommen, und einen anderen Teil des Gesundheitswesens gleichzeitig unterbuttern. Und fünftens die Neufassung der Entwicklungskonzeption des Apothekenwesens im Kreis. Es liegt mittlerweile wieder eine Dokumentation des Bezirkes vor, die den Kreis Oelsnitz alleine in 3 Fällen namentlich kritisiert, unter Hinweis auf den Ministerratsbeschluss von 83. Sämtliche vorgenannten Punkte sind in der Ständigen Kommission Gesundheitswesen zu untersuchen und zu beraten, damit nicht wieder so eine skandalträchtige Situation entstehen kann, wie sie jetzt herrscht. Die noch immer unbekannten Betreiber dieser Aktion sollten in der Kommission Stellung nehmen können. Und die längst fällige Aussprache mit den Werktätigen habe ich in der letzten Kreistagssitzung angemahnt. Sie ist bis heute nicht erfolgt. So viel zu diesem Problem. Ich habe noch einen weiteren Auftrag hier vorzutragen. Am gestrigen Mittwoch nahm ich an einem Bürgerforum in meiner Patengemeinde Sohl teil. Dort wurde ich von meinen bzw. unseren allen Wählern beauftragt, dem Kreistag Forderungen vorzulegen. Die Bürger sind mit der einfachen Bekanntgabe des Rücktritts von Funktionären nicht einverstanden. Sie wünschen die näheren Gründe und Umstände, die zur Demission führten, zu erfahren. Das bezog sich speziell auf den vormaligen ersten Sekretär der SED-Kreisleitung und den vormaligen FDGB-Vorsitzenden, galt aber auch für weitere erwartete Rücktritte und oder Amtsveränderungen. Und zum Zweiten, die Bürger sind wegen der Vorfälle des Amtsmissbrauchs und der Korruption in der Republik beunruhigt. Sie vermuten auch in unserem Kreis solche Fälle, Gerüchte existieren. Sie fordern vom Kreistag die Schaffung einer unabhängigen Untersuchungskommission, eventuell auch unter Einbeziehung von Bürgern, die nicht dem Kreistag angehören. Diese Kommission soll Materialien entgegennehmen, den Dingen nachgehen, wahrscheinlich auch den Gerüchten, Beschuldigungen untersuchen und damit derartige Fälle aufdecken und sie gegebenenfalls der Justiz zuführen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Danke uns. Es liegt uns ein weiterer Antrag auf vorzeitiges Verlassen der heutigen Kreistagssitzung von Jochen Melzer vor. Wir stimmen dem zu. Es spricht Abgeordneter Kotschi, es bereitet sich vor Abgeordneter Schurich.
Werte Abgeordnete, werte Gäste, von der Sorge getragen um die weitere Entwicklung unserer Republik, es geht dabei in erster Linie um eine radikale Reformierung der Wirtschaft, um somit auch um die weitere Entwicklung im Einzelhandel, möchte ich als Abgeordneter und Interessenvertreter des Konsums meinen Standpunkt zur gegenwärtigen Lage geben. Ich habe am Montag dieser Woche in Bad Elster eine emotionsgeladene, offen und ehrlich seinen Standpunkt vertretende Stadtverordnetenversammlung als Gast miterlebt und konnte nicht verstehen, als einige Abgeordnete ihr Mandat niederlegten und ihren Austritt aus der Partei der SED erklärten. Ich habe dort offen bekundet, dass ich diese Schritte nicht verstehe, wo wir doch in der jetzigen Zeit jeden brauchen und jeder seinen Mann stehen muss. Aber nachdem ich dann Ausschnitte aus der Debatte der Volkskammertagung mir anschaute, konnte ich diese Bürger verstehen. Ich komme ebenfalls, wie viele andere Bürger, zu der Auffassung, sind nicht 17 Millionen Bürgern von den Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros unter der Ära Honeckers jahrelang betrogen worden? Und es bestärkt mich immer mehr in der Auffassung, wir wissen überhaupt noch nicht, wie kaputt unsere Wirtschaft überhaupt ist. Ja, es wird sogar davon gesprochen, unsere Wirtschaft sei auf Weltmarktebene nicht mehr wettbewerbsfähig. Dies ist traurig und schlimm. Auch über den Handel gab es bisher noch keine Erklärungen von Minister Brixa und auch von Verantwortlichen im Politbüro Jarowinski, weder im Fernsehen noch in Presse und Funk, welche Maßnahmen seitens dieser Leute zur Verbesserung der kritischen Situation im Handel eingeleitet werden. Dies drückt doch auch Ohnmächtigkeit aus. Musste man es erst so weit kommen lassen? Jawohl. Ich war am vergangenen Sonntag in Hof. Ich war positiv, deprimiert über das Warenangebot. Es war wie ein Schock für mich gewesen, was und in welcher Menge und Auswahl es alles zu kaufen gibt, ohne mich jedoch blenden zu lassen. Das ist Bedürfnisbefriedigung der Bürger. Dazu müssen wir auch kommen, wobei ich weiß, dies ist ein schwerer Weg. Wir sprechen hier gerade mal über die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln bis Ladenschluss, insbesondere bei Brot, Brötchen und Milch. Wollen wir diesen Stand erreichen, und ich glaube, unter Beachtung aller Vor- und Nachteile, gewisser Übernahme der freien Marktwirtschaft, bei uns wird sie vielleicht sozialistische Marktwirtschaft heißen, haben wir viel zu tun, packen wir es an. Ich glaube, die Zeit bietet uns die Chance, auch im Handel Veränderungen durchzuführen, wobei jedoch volkswirtschaftliche Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Ich denke hierbei besonders an die verschlissene Lebensmittelindustrie. In der Getränkeindustrie, Backwarenindustrie, fleischverarbeitenden Industrie, ich könnte hier weitere Zweige nennen, ist es erforderlich, den Zustand einer schonungslosen Bestandsaufnahme zu unterziehen und kurz- und langfristige Maßnahmen festzulegen. Klein- und Mittelbetriebe wurden auf Verschleiß gefahren bzw. geschlossen. Ich denke hier nur an unsere Brauereien im Kreis. Die Kombinate nahmen sich der Produktion nicht oder nur im ungeeignetsten Maße an. So sind eine Vielzahl von Sortimenten, die ganz einfach zum Grundbedarf gehörten, verschwunden oder es kam zu einer Sortimentsverarmung. Werte Abgeordnete, werte Gäste, es spricht für die Einstellung und Disziplin der Mitarbeiter im Handel, dass sie auch ohne Beantwortung offener Fragen durch Partei und Staatsführung, in Klammern noch, weiterhin gewissenhaft ihrer Arbeit nachgehen und trotz Ausfall von Arbeitskräften durch Kündigungen und Übersiedlung in die BRD die Versorgung gewährleisten. Und ich möchte in diesem Rahmen nochmals erwähnen, die Versorgung muss auch weiterhin gewährleistet werden, auch wenn es den Kunden, dem einen oder dem anderen Kunden, das Gesicht dieser oder jenen Verkäuferin nicht passt. Wir müssen mit diesem Personal auskommen. Das wir haben, und dafür bin ich in der gegenwärtigen Situation meinen Beschäftigten für die durchgeführten Versorgungsleistungen sehr dankbar. Wir haben in den vergangenen Wochen zunächst geprüft, wie wir unserer eigenen Verantwortung in noch höherem Maße gerecht werden können. Dabei stellen wir in den Vordergrund das volle Angebot der ausreichend vorhandenen Waren, die Sicherung einer vollständigen Angebotes der Grundnahrungsmittel auch in den Nachmittagsstunden, eine noch bessere Warenpräsentation, freundliche Beratung und Bedienung. Anschauungsunterricht können wir uns nicht weit von hier holen. Sofortmaßnahmen, um die Nachlieferung von Waren zu sichern. Volle Auslastung der Lohnfonds oder des Lohnfonds und Einsatz von Mitarbeitern der Verwaltung, unserer Verwaltung in Lebensmittel- und Industriewarenverkaufsstellen. Der Vorsitzende des Rates des Kreises, unser Vorsitzender, leitete Maßnahmen ein, um Arbeitskräfte aus den Betrieben, Genossenschaften, Einrichtungen und Institutionen des Territoriums dem Handel zur Verfügung zu stellen und zusätzliche Fahrzeuge für die Lieferanten. Aber sowohl die von uns als auch von örtlichen Räten eingeleiteten Maßnahmen lösen diese anstehenden Probleme im Einzelhandel nicht grundsätzlich. Die derzeitige Handelstätigkeit steht weiterhin unter starker Kritik der Bevölkerung. Auch bei Anlegung eines sehr strengen Maßstabes hinsichtlich der eigenen subjektiven Probleme, wie noch zu großes Niveaugefälle in der Arbeitsleistung und der Arbeitsintensität zwischen Verkaufsstellen und Gaststätten, noch nicht ausreichend fachliche Anleitung und Kontrolle der Kollektive durch den Vorstand und die Handelsbereichsleiter, ein nicht ausreichend sinnvoll unter Beachtung der Einhaltung der Ökonomie und der Rentabilität durch Start des Handelsnetz, liegen die Hauptursachen in Bereichen, die der Leitung unserer Konsumgenossenschaft nicht beeinflussbar sind. Erstens die Arbeitskräftesituation und Lohn. Es gelingt uns nicht mehr, die Verkaufsstellen und Gaststätten mit den planmäßigen Arbeitskräften zu besetzen. Ein zunehmender Kündigungsgrund sind die Auseinandersetzungen mit der Kundschaft, Beschimpfungen und Beleidigungen, hervorgerufen durch nicht ausgereichte Warnfunks, nehmen zu. Oder ausreichende Warnfunks nehmen zu. Die Hauptursache aber ist der Lohn. Seit Jahren weisen wir auf den unerträgbaren Zustand der unterschiedlichsten Lohnentwicklung zwischen Industrie und Handel hin. Eine Verkäuferin bzw. Kassiererin verdient durchschnittlich 200 bis 300 Mark netto weniger als eine Arbeiterin der Industrie. Bei gleichen körperlichen und geistigen Arbeit und Leistungen, ja, ich muss sagen, bei höheren körperlichen und geistigen Leistungen. Die ohnehin durch die sozialpolitische Maßnahmen, Ausreisewelle und verstärkte natürliche Abgänge, Erreichung des Rentenalters, reduzierten Kollektive, können sich einen weiteren Aderlass nicht leisten. In diesem Zusammenhang stelle ich mir mehr und mehr die Frage, sind wir tatsächlich das einzige Land der Welt, wo mehr Arbeitskräfte in der Industrie und woanders als im Handel bzw. im Dienstleistungsbereich beschäftigt sind? Wir müssen dieses Missverhältnis endlich in gültige internationale Normen bringen. Diese Problematik ist doch wohl die Hauptursache für die jetzige unbefriedigte Situation im Handel. Fehlender und nicht ausreichender Warnfunk erhärtet die Situation. Das muss aber auch der Bevölkerung zur Kenntnis gegeben werden, dass sonst auch weiterhin alle Unzulänglichkeiten im Handel den Leitungen und Mitarbeitern angelastet werden. Weiter müssen wir unseren Einfluss darauf geltend machen, dass die mit großem Aufwand durchzuführenden Basare in den Bezirksstädten minimiert bzw. abgeschafft werden. Auch der enorme Aufwand bei zentralen Veranstaltungen in Leipzig und Berlin und allen Jubelveranstaltungen muss reduziert werden. Wir sollten unsere Handelstätigkeit verstärkt auf unsere Kreisebene orientieren. Die komplizierte Arbeitskräftesituation wird noch verschärft, indem der Einzelhandel Arbeiten übernehmen muss, die der Produktion und der Landwirtschaft zustehen. Etwa ein Drittel der Arbeitszeit muss im Einzelhandel für verkaufsvorbereitende Arbeiten verwendet werden, wie zum Beispiel Abbacken von Eiern, Käse, Backzutaten, Obst und Gemüse und vieles andere mehr. Preisauszeichnung von Gefliege, Importerzeugnissen, Delegaterzeugnissen und vieles andere mehr. Säubern und Etikettieren von Flaschen und Gläsern. Säubern und Auslesen bereits bei Auslieferung von verschmutzten und verdorbenen Obst und Gemüse. Umverpacken aufgeplatzter Tüten und Beutel und so weiter und so weiter. Zweitens, Baukapazitäten und die materielltechnische Basis. Obwohl der Handel ständig im Mittelpunkt des Interesses jedes Bürgers steht, wurde er in der Volkswirtschaft hinsichtlich Bereitstellung von Investitionen, Baukapazitäten und Ausrüstungen ungenügend eingeordnet. Oft genug wurde ein Teil der ohnehin geringfügigen Mittel und Kapazitäten auch noch für die Hauptstadt und die Bezirksstädte abgezweigt. Damit muss Schluss sein. Wir erwarten, dass die Baukapazitäten in unserem Kreis bleiben und somit auch dem Handel zur Verfügung gestellt werden. Unter Beachtung von Abgabeleistungen in andere Kreise, für deren Abgabeleistungen in unserem Kreis, fordern wir Handelsbetriebe, ich spreche als Abgeordneter auch im Namen des volkseigenen Einzelhandelsbetriebes des Kreises, die Bereitstellung von Baukapazitäten für die Werterhaltung bzw. Neubau von Handelsobjekten. Mindestens ein Objekt, der Handelsbetrieb, sollte im Planjahr eingeordnet werden. Dies ist unbedingt erforderlich, um die Arbeits- und Lebensbedingungen für unsere Mitarbeiter und die Einkaufsbedingungen für die Bevölkerung zu verbessern und die Einhaltung der Hygieneregime zu gewährleisten. Drittens, Warenbereitstellung. Die Situation auf diesem Gebiet ist bekannt, ich setze dies voraus. Wir berichten seit Jahren nachweisbar und ungeschminkt wöchentlich über die Unzulänglichkeiten. Seit Jahren wird aber auch versprochen, die anstehenden Probleme seitens Partei und Regierung zu klären. Steigende Umsätze allein und die Planerfüllung des Handels und der Industrie sind wir für die Bevölkerung kein Maßstab für eine gute Versorgung. Wenn der Bürger rundherum zufrieden ist, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, dann können wir von einer guten Versorgung sprechen. Einerseits haben wir bei vielen Warenarten ein hohes Versorgungsniveau, zum Teil sogar Weltniveau, wie zum Beispiel bei Fleisch- und Wurstwaren, alkoholischen Getränken, tierische Fette, Spirituosen. Und andererseits sind Branchen wie Obst und Gemüse, Fisch, Käse, Moste, Säfte, Spezialbrote, Diabetikerartikel und Ähnliches völlig unzureichend im Angebot.
Wir erwarten deshalb stärkere Importe von nicht ausreichenden Waren zu Lasten des Importes, zum Beispiel von Spiritosen. Des Weiteren wird der hohe Verbrauch bei vielen Artikeln der Nahrungs- und Genussmittelbranche gefördert zu Lasten der Gesunderhaltung der Menschen. A. Durch nicht kostendeckende Preise, weshalb wir die derzeitige Subventionspolitik als überholt betrachten. Gleichzeitig müssen dabei die Ungereimtheiten der Preisgestaltung bei Delikaterzeugnissen und Exquisiterzeugnissen beseitigt werden. Das war doch die eigentliche Preiserhöhung, die bis vor kurzem noch nicht zugegeben wurde. Und B. Durch die ungenügende Kaufkraftabschöpfung auf den Industriewarensektor, weil nicht bedarfsgerecht produziert wird. Viertens, unterschiedliches Angebot in der Republik. Die Kritiken der Bevölkerung hinsichtlich des unterschiedlichen Angebotes in unserem Land und die damit praktizierte Einteilung der Bevölkerung in Verbrauchergruppen nehmen zu. Diese Situation ist untragbar und stößt auf völliges Unverständnis. Es muss sofort Schluss gemacht werden mit der Bevorzugung der Hauptstadt, der Bezirksstädte und anderer sogenannter Schwerpunkte, einschließlich Sonderbedarfsträger. Mit welchem Recht werden die Bürger in Berlin und andere bevorzugt? Auch wir in Oelsnitz sind Bürger der DDR und der Bürger in Oelsnitz möchte in Oelsnitz das Gleiche kaufen wie in Berlin. Und der Bürger in der Gemeinde möchte auch das Gleiche kaufen wie in der Stadt. Fünftens, Transport. Durch die unheilvolle Transportoptimierung Anfang der 80er Jahre wurde hinsichtlich des Ausfalls der Zulieferung von Waren aus anderen Bezirken großer Schaden angerichtet. Insgesamt kam es bei der damaligen Transportoptimierung zu einem verlängerten Lieferrhythmus der Vorlieferanten und zu einer Verschlechterung des Versorgungsniveaus. Besonders wurden dabei die Bürger in den Gemeinden und unsere Verkaufsstellen und Gaststätten in den Gemeinden in Mitleidenschaft gezogen. Und zeigte man Initiative und Engagement bei der Beschaffung zusätzlicher Ware aus anderen Bezirken, dann wurde durch den sagenhaften Bürokratismus bei der Erteilung einer Fernfahrgenehmigung das Engagement des Verantwortlichen für die Beschaffung der Ware auf ein Minimum getrieben. Gegenwärtig analysieren wir die Lieferrhythmen unserer Vorlieferanten und wollen sinnvoll, durchdacht und entsprechend der Notwendigkeit eine Verkürzung der Lieferrhythmen anstreben, um eine Verbesserung der Versorgung zu erlangen. Voraussetzung muss aber ein vorhandener und ausreichender Warenfang sein. Werte Abgeordnete, werte Gäste, ich bin optimistisch und bin und bleibe auch Realist, dass viele der angeführten Probleme nicht umgehend gelöst werden können. Aber es müssen klare Konzeptionen auf den Tisch, was sofort, kurzfristig, mittelfristig, langfristig und was erst in den nächsten Jahren realisiert werden kann. Und dabei muss jeder mit Hand anlegen, in seinem Verantwortungsbereich, vom Betriebsleiter, vom Bürgermeister, vom Ratsvorsitzenden des Kreises und des Bezirkes, von der Regierung und den Parteien. Ich spreche das Wort Parteien bewusst als letztes an. Und deshalb fordere ich als Mitglied der SED die Trennung von Parteiarbeit und Wirtschaftsarbeit im Betrieb, die Verlegung der Parteiarbeit vom Betrieb in die Territorien, so wie es andere Parteien bereits praktizieren. Weitere, ich habe gesagt im Territorium, nach der Arbeit, ja. Weitere kadermäßige Veränderungen des Sekretariats der SED-Kreisleitung und die Senkung des Verwaltungsapparates der Kreisleitung. Eine nochmalige Überprüfung der Mitglieder und Kandidaten des neu gewählten Politbüros. Denn ich stehe auf den Standpunkt, ein Neubeginn kann nur mit neuen und unbeschuldeten Mitgliedern der SED begonnen werden. Diesem muss der Sonderparteitag Rechnung tragen. Und die Veränderung des Artikels 1 der Verfassung verzicht auf die führende Rolle der SED. Und die unbedingte Selbstbereinigung, ja ein Neubeginn meiner Partei, der SED. Werte Abgeordnete, ich vertraue dem neuen Ministerratsvorsitzenden Hans Mutrow und warte mit Spannung auf die Zusammensetzung der Regierung. Hoffentlich mit Wirtschafts- und Sachexperten in den jeweiligen Ministerien. Und erwartet ein ansprechendes, zukunftsorientiertes, aus der tiefen Krise, in der wir zweifelsohne stecken, weisendes Regierungsprogramm. Danke.
Ich möchte aber noch mal bitten, im Interesse, dass auch viele andere noch zu Wort kommen, dass wir die Redezeit hier einhalten. Es spricht jetzt Abgeordneter Schurich. Es bereitet sich vor der erste Sekretär der SED-Kreisleitung, Genosse Babich.